Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Flexibilität ist der Schlüssel für das Gelingen der Energiewende. Das ist der Slogan bei LinkedIn von meinem heutigen Interviewgast. Er ist staatlich geprüfter Industrietechnologe, hat in Nürnberg Elektrotechnik und Informationstechnik im Bachelor und anschließend mechatronische Systeme im Master studiert, war bei Fraunhofer, Siemens und der Energy, wo übrigens mein ehemaliger Chef jetzt Sprecher der Geschäftsführung ist, der Mike Render, und ist seit 3 Jahren Gründer der Energiedoc GmbH in Hamburg, wo er sich vor allem um den Vertrieb und auch mittlerweile um die Geschäftsführung kümmert. Wohnt tut allerdings in Nürnberg, hat er gerade schon gesagt. Heute wollen wir darüber sprechen, wie die Energiewende von morgen aussehen muss, nämlich dass der Verbrauch zumindest teilweise auf die volatile Erzeugung der erneuerbaren Energien abgestimmt wird, um eine sichere und auch vor allem eine sozial gerechte Energieversorgung zu ermöglichen. Und zwar mit Jakob Heidingsfelder. Herzlich willkommen, lieber Jakob.
Hi, grüß dich, Klaus.
Ich hatte es im Vorgespräch schon verraten, lieber Jakob. Wir sind ja beide auf dem Bauernhof aufgewachsen, da würde ich mal einsteigen. Deine persönliche Reise begann ja sogar auf einem Biobauernhof. Da bist du mir etwas voraus. Ich bin auf einem konventionellen Bauernhof groß geworden. Und meine Frage ist, wie hat denn deine Kindheit dich ein Stück weit geprägt und auch vielleicht deine Sichtweise auf das Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien beeinflusst?
Da kann ich an der Stelle nicht so dieses eine Ereignis berichten an der Stelle. Ich komme einfach aus einem Haushalt, der sich schon früh mit Nachhaltigkeit befasst hat. Also der Bauernhof, der wurde schon von meinem Großvater auf Bio umgestellt, 1980. Dementsprechend war das bei uns auch immer ein großes Thema an der Stelle, Nachhaltigkeit. Und ich bin da quasi reingewachsen.
Okay, spannend. 1980, das ist extrem früh, weil es stellen ja heute mittlerweile ein paar um, die glauben, dass da mit mehr Geld zu verdienen sein könnte, so würde ich es mal formulieren. Aber ihr habt das sicherlich zu einer Zeit getan, wo wahrscheinlich das Finanzielle überhaupt nicht im Vordergrund stand, oder?
Genau. Also damals, mein Großvater hat Blumen angebaut und der ist tatsächlich vom Spritzen krank geworden. Also Blumen wurden ja extrem gespritzt und der hat dann sich gesagt, naja, früher haben wir es auch ohne Spritzmittel hinbekommen. Das muss ja jetzt irgendwie funktionieren und war damit eben einer von den Bio-Pionieren auch bei uns da in der Region. Er hat auch noch so richtige, Grabenkämpfe gehabt zwischen konventionell und Bio. Genau, das war, er hat dann auch immer so gefragt, also ich war auch eine Zeit lang in Triesdorf, das ist bei uns in der Region eine Lehranstalt, an der habe ich mein Abi nachgeholt und da die Hochburg bei uns für Landwirtschaftsstudenten. Da hat er auch immer gefragt, hey, was sagen denn die Konventionellen jetzt zu den Bios? Und das ist Gott sei Dank an der Stelle zusammengewachsen. Das ist eben kein großes Ding mehr, ob man jetzt Bio oder konventionell macht. Genau.
Das glaube ich dir. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du ja auch durch ein Forschungsprojekt praktisch den Weg in den Norden, wobei es ja nur zur Gründung praktisch in den Norden gegangen ist, gefunden. Und zwar über die HAW, das ist ja die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, wo du dich dann danach selbstständig gemacht hast. Ist das richtig, dass ihr da erst ein Projekt hattet oder habe ich das falsch interpretiert?
Ein bisschen falsch interpretiert. Die Geschichte ist ein bisschen umfänglicher. Genau, es war ein Forschungsprojekt, also Energiedoc wurde gegründet in einem Forschungsprojekt. Ich bin selber auch kein Gründer. Ich bin quasi der erste Mitarbeiter.
Okay.
Die drei Gründer haben damals an der HAW Hamburg geforscht zum Thema Energiemärkte und hatten eben dieses Forschungsprojekt FlexHub, in dem sie zusammen mit der Mitnetz Strom Flexibilität von E-Autos aggregiert haben und damals auf Mittelspannungsnetzengpässe gemappt haben. Genau, das war während der HAW und teilweise auch noch während der Zeit Energiedoc, also als die drei dann gegründet hatten. Und nach einem Jahr ungefähr bin ich dann dazu gekommen. Und zwar hatten die in der relativ Am Anfang hatten die sich im Tüger Accelerator beworben für ein Projekt. Diese waren sie vielleicht ein paar Monate alt, haben den dann tatsächlich gewonnen und haben ein Projekt in dem Fall gewonnen, das sie mit der Energienetz durchgeführt haben. Und ich habe damals bei der Energienetz meine Masterarbeit geschrieben. Ich habe mich damals mit dem Thema, wie schaut denn das Niederspannungsnetz 2040 aus? Habe da, ja, hab das letztendlich durchsimuliert anhand von realen Netzen, habe damit Power Factory Simulationen durchgeführt. Und da war auch ein großes Thema natürlich die Flexibilität. Welchen Einfluss haben denn die E-Autos, die Wärmepumpen, ja, auf das Niederspannungsnetz? Und welchen Einfluss hat auch die PV? Und das Projekt, was EnergieDoc, also damals, wie ich noch nicht bei EnergieDoc war, bearbeitet hatte, die haben das so ein bisschen großflächiger angeguckt, nicht so tief in der Simulation. Die haben untersucht, wie schaut denn das Netz, also wie ist denn die Zusammensetzung des Netzgebiets? Man muss sich das so bei der Energienetz vorstellen. Man hat Nürnberg in der Mitte als großes Stadtnetz, also nicht ganz in der Mitte, aber und dann ganz viel drumherum. Das heißt, da gibt es auch sehr viel ländliche Regionen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche ja, Anforderungen an das Netz. Und gerade in der ländlichen Region ist die Frage, trifft der Verbrauch auch wirklich die Erzeugung genau zu der Mittagszeit oder ist jeder mit seinem E-Auto dann in die große Stadt gefahren? Und das hat EnergieDoc damals eben untersucht, haben dann Analysen gemacht, haben geguckt, hey, wie schaut denn, wie viel Flexibilitätspotenzial ist denn regional vorhanden? Wie viel PV-Erzeugung ist regional vorhanden? Und hat dann geguckt, wie viel von dieser PV-Spitze kann man denn dann kappen? Also bei uns im Süden ist vor allem PV das große Thema. Windkraft ist bei uns eher noch ausbaubedürftig, sage ich jetzt mal. Genau, das haben sie untersucht und wie ich dann mit meiner Masterarbeit fertig war, habe ich dann mal bei EnergieDoc nachgefragt, wie es denn ausschaut. Die Themen würden sehr gut zu denen passen, die mich interessieren. Und dann hat der EnergieDoc so gesagt, ja, wir sind erst ein Jahr alt, eigentlich wollten wir niemanden einstellen. Aber die Zusammenarbeit, die hat auch ganz gut geklappt. Und wenn du auf Gehalt verzichten würdest, dann könnten wir das mal ausprobieren. Und ich habe auf das Gehalt verzichtet, habe mir gedacht, wann, wenn nicht jetzt, habe das natürlich auch nochmal mit meiner Frau besprochen vorher und bin dann bei EnergieDoc, bin zu EnergieDoc dazugekommen und seit Ende 22 dann jetzt auch mit Geschäftsführer. Das heißt, ich bin quasi Geschäftsführer, es ist dann ein Gründer, ist ausgestiegen aus privaten Gründen und ich bin dann als Geschäftsführer nachgerückt, genau. Und
Das war auch die Ursache, warum ich dachte, dass du Mitgründer seist, weil der dritte Name nicht mehr da war. Deswegen, oh gut, das muss Jakob sein, ganz einfach. Aber das habe ich dann
exakt.
tatsächlich dann falsch interpretiert. Vielen Dank für die Klarstellung, Jakob, dass wir das auch mal wissen. Du
Ist
hast, ja.
auch eine verwirrende Konstellation an der Stelle, aber wie die Zeit sich ergibt, ne?
Richtig. Das ist ja aber eigentlich auch normal, dass wenn so ein Startup startet, in der Regel die gleichen Menschen, die zum, ich sag mal, in der Frühphase dabei sind, nicht die Menschen sind, die in der weiteren Wachstumsphase häufig die richtigen sind. Das
Ja.
verändert sich ja häufig im Laufe der Zeit.
Genau, und hinter jedem steht ja auch Persönlichkeit, sage ich jetzt mal. Das muss zur Lebenslage passen. Genau, also da gibt es viele Faktoren, warum man in ein Startup geht und auch warum man aus einem Startup rausgeht. Genau, also da gibt es eine ganze Bandbreite.
In deiner Rolle als Geschäftsführer bei der EnergieDoc hast du ja natürlich jetzt auch durch deine weitreichende technische Expertise einen sehr guten Überblick, was in der Energiebranche und vor allem Energiewende jetzt los ist. Und du sprichst häufig über das Thema Nutzung von Flexibilitäten. Kannst du es einmal und auch den Hörern erläutern, was du darunter verstehst und wie man das am besten in der Praxis umsetzen kann?
Genau. Genau. Unter Flexibilität verstehe ich vor allem die Verschiebung von Lastbezug. Genau. Wir EnergieDoc, wir haben die Gründungsidee 2020, die wir auch immer noch verfolgen, ist die Aggregation flexibler Endkundenanlagen und da in erster Linie E-Auto, Wärmepumpe, Batteriespeicher. All diese Anlagen haben einen ja, Energiebezug, der nicht zwangsläufig festgelegt ist auf eine feste Zeit. Ich bringe da immer gerne das Beispiel des E-Autos. Ja, man kommt als Privatkunde, also oder als privater Haushaltskunde von einem Stromversorger, kommt man abends um 8 Uhr nach Hause und will am nächsten Morgen um 8 Uhr erst wieder da losfahren. Das heißt, das Auto steht 12 Stunden lang da und braucht vielleicht 1 oder 2 Stunden Ladung mit 11 kW. Und wann das geladen wird, ist dem Endkunden im Prinzip egal. Und das ist genau unsere Auffassung von Flexibilitätspotenzial, also diese Meldung von, hey, ich stehe so lange da, ich brauche diese Energiemenge, und wann das geladen wird, diese Information oder dieses Flexibilitätspotenzial muss dann eben in die, ja, Erlösketten des Energieversorgers eben integriert werden. Und zwar nicht nur bei der Energieversorgung, sondern auch ein ganz wichtiger Punkt ist dann der Netzbetrieb. Und dann muss in unserer Auffassung im Hintergrund zwischen Energieversorger und Netzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber eben ausjustiert werden. Wann soll denn jetzt dieses eine E-Auto laden? Wann ist der, ja, kostenoptimale Zeitpunkt auf den Märkten? Wann ist das Netz nicht überlastet? Genau. Und diese Austarierung, sage ich mal, die findet im Hintergrund statt. Und genau dafür haben wir unsere, ja, Lösung NemoSpot gebaut an der Stelle. Also das ist unsere
Ja.
Aggregationsplattform.
Und was ist das entscheidende Signal? Es kann ja, in meiner Welt kann es viele Sachen sein. Man kann auf dem Day-Ahead-Markt, also auf den Spotpreis reagieren, man kann auf den Intraday-Preis reagieren, man kann auf Regelenergiemärkte reagieren, man kann auf Netzengpässe reagieren, die ja auch unterschiedlicher Netzebenen entspringen können. Das fasst ihr alles zusammen oder sagt ihr, das ist Prio 1, dann das und das ist das womöglich Unwichtigste?
Also die ursprüngliche Intention der Energiedoc war, eine Marktplattform für Flexibilität zu schaffen. Das bedeutet, man hat all die Player mit ihren verschiedenen Interessen. Das kann der Intraday-Händler sein, das kann die Langzeitbeschaffung sein, das kann der Übertragungsnetzbetreiber mit dem Redispatch sein. Und jeder greift im Endeffekt drauf zu, auf diese Flexibilitätsplattform und kauft sich im Endeffekt das Flexibilitätspotenzial oder dieses eine Flexibilitätsangebot raus an der Stelle. Das heißt, es bekommt der Prozess, der es gerade am dringendsten braucht und am meisten Geld dafür bereit ist zu zahlen. Das war so die ursprüngliche Idee, so wie wir es umgesetzt haben. In den zentralen Fokus ist da aber der Energieversorger getreten, weil der Energieversorger ist der Bilanzkreisverantwortliche für diesen Ladevorgang. Das heißt, selbst wenn der Netzbetreiber eingreift und diesen Ladevorgang verschiebt von, ja, abends 8 Uhr auf nachts 2 Uhr, muss in irgendeiner Form der Energieversorger, schräger der Bilanzkreisverantwortliche, darüber informiert werden und ja, im besten Fall auch einen Ausgleich dafür bekommen, dass er eben nicht um 8 Uhr beschafft, sondern um 2 Uhr nachts.
Der Prozess würde dann wahrscheinlich, also wird der Bilanzkreis schon glattgestellt oder würde da noch irgendwie so ein Day-After-Geschäft notwendig sein, um das
Genau,
abzuwickeln?
also im Endeffekt ist das Day-After-Geschäft an der Stelle ja erforderlich an dieser Stelle. Genau, weil ja der aktuelle 14a sieht es ja nicht vor, ne? Da kann der Netzbetreiber reingrätschen, der Bilanzkreis wird schiefgestellt und der Energieversorger muss dafür die Zeche zahlen an der Stelle. Unsere Plattform ist aber dahingehend aufgebaut, dass man das nach, also dass man da dann nachjustieren kann. Ich muss an der Stelle aber auch sagen, wir setzen unsere Plattform vor allem in Innovations- und Forschungsprojekten um, weil diese Kommunikation zwischen Netzbetreiber und Energieversorger, die ist noch nicht etabliert, die ist noch nicht standardisiert und der Netzbetreiber kann es noch nicht in der Anreizregulierungsverordnung melden, sage ich jetzt mal an der Stelle. Und damit macht er das bisher auch noch nicht. Genau,
Ja,
das ist die
typisches
aktuelle
Problem.
Lage.
Und ich glaube
Genau.
auch dieses Redispatch 2.0 Versagen würde ich mal bezeichnen, da war ja genau dieser bilanzielle Ausgleich vorgesehen, dass
Exakt.
die Netzbetreiber anfangen, auch wirklich die Bilanzgleise glatt zu stellen. Das ist ja in meiner Wahrnehmung zumindest für den vier ÜNBs ein Stück weit aktiv verschoben worden. Ich glaube, das kann man politisch korrekt so formulieren. Womöglich auch aus Gründen eines potenziellen Machterhaltes, weil natürlich früher die ÖNWs immer diejenigen waren, die da alle Zügel in der Hand hatten, jetzt auf einmal 800 weitere Verteilnetzbetreiber mit diese Prozesse beglücken sollen. Natürlich kommt da viel durcheinander, aber naja, es ist einfach mal eine These, dass praktisch auch so ein Machterhalt damit im Hintergrund steht. Ich glaube, wenn diese Knoten gelöst wären, würde wahrscheinlich eure, wie ist die Plattform? Nemos?
Nemospot, genau.
NemoSpot wahrscheinlich auch nicht nur in Forschungsprojekten Anwendung finden, sondern auch wirklich im Markt ganz normal genutzt werden können, oder?
Exakt. Wir sehen natürlich die Entwicklung dahin. Also Redispatch 3.0 schlägt natürlich auch genau in diese Kerbe rein. Wir sehen die Entwicklung allerdings an der Stelle, die Netzbetriebsprozesse mahlen sehr, sehr langsam an der Stelle. Und da stehen wir bereit. Wir haben das alles auch schon durchgespielt, also praktisch umgesetzt. Wir hatten zum Beispiel ein Forschungsprojekt Flexhafen mit der Green Planet Energy, die früher die Greenpeace Energy war. Die haben uns beauftragt, hey, können wir nicht diese Plattform einsetzen, um einmal unsere E-Mobilitätskunden auf unser eigenes Windkraftportfolio zu mappen. Das war so deren primäres Ziel. Und den Netzbetreiber finden wir auch sehr spannend, weil auch aus ihrer Motivation heraus, wir müssen den Netzbetreiber eben mit abholen. Deswegen haben wir in diesem Projekt auch noch die Stromnetz Hamburg mit reingenommen. Und da haben wir unsere Plattform eben eingesetzt, um einmal an das Windkraftportfolio zu optimieren. Auch preislich, weil unter den Verhandlungen zu dem Projekt sind die Börsenstrompreise explodiert, dann war die Preisoptimierung auch ein spannender Punkt. Und im zweiten Schritt konnte dann die Stromnetz Hamburg auch nochmal zugreifen und die Flexibilität nutzen, um Niederspannungsnetzengpässe zu beseitigen, die da jetzt in dem Projekt noch nicht vorhanden waren. Wir haben dann all die Kunden zu einem virtuellen Strang zusammen ja gefasst an der Stelle. Also wir haben quasi so getan, als wären die an einem Netzstrang, und dann konnte in einem zweiten Schritt die Stromnetz Hamburg eben auch nochmal drauf zugreifen und haben das eben so pilottechnisch mit realen Kunden, die wirklich ihr E-Auto einstecken und auch ausstecken, ja, umgesetzt. Und haben das eben gezeigt, dass das an der Stelle eben auch möglich ist, dann einen Prozess zu entwickeln, wie man unbundling-konform untereinander ausmachen kann, wer greift denn jetzt auf die Flexibilität zu.
Okay,
Und damit
cool.
letztendlich, also die Idee dahinter ist, 14a-Maßnahmen, also Netzbetreiber muss die Handbremse ziehen und den Anker werfen, kann man damit eben vorbeugen an der Stelle.
Okay, sehr gut. Ja, meine Frage wäre tatsächlich auch, welche weiteren Stadtwerke haben schon von eurer Lösung profitiert? Ich bin ja so ein Stadtwerke-Fan, das kriege ich ja nicht raus von
Ja.
mir, ich war ja so lange bei einem. Das heißt, Hamburg Netz ist mittlerweile einer eurer Kunden. Gibt es weitere, die da auch schon eure Lösung
Nee.
im Einsatz haben? Noch nicht.
Nee, genau. Also diese Flexibilitätsplattform, die ist sehr vielseitig einsetzbar. Das war ein Pilotprojekt mit einem abgesteckten Zeitraum. Wir haben an der Stelle einfach festgestellt, dass es noch unglaublich viele Hürden für kleinteilige Flexibilität gibt. Und eine Hürde ist zum Beispiel, wie beteilige ich denn den Endkunden an dem Erlös? Also der stellt ja, also letztendlich, er ist ja der Besitzer des Flexibilitätspotenzials und macht das natürlich nicht, also es gibt ein paar, die machen das aus freien Stücken, aber ein Großteil der Bevölkerung möchte dafür einen finanziellen Gegenwert. Und da ist die Frage, wie schaffe ich das wirklich, den Erlös von Bilanzkreis Netzengpass runter zu ja, mappen auf den Endkunden. Das können wir mit unserer Plattform, aber dann muss es natürlich beim Endkunden auch verrechnet werden. Und um Flexibilitätspotenzial verrechnen zu können oder die Verschiebung eines Ladevorgangs, brauchen wir eine viertelstundengenaue Abrechnung. Und das bringt uns zu unserem zweiten Produkt, das wir tatsächlich im Einsatz haben. Und das ist unsere White-Label-Lösung für dynamische Tarife. Wir waren nämlich genau an dem Punkt. Wir hatten einen Kunden, der gesagt hat, ja, wir brauchen dieses steuerbare Verbrauchskraftwerk, wie ihr über eure Plattform, ja, umsetzen könnt. Aber jetzt gerade habe ich den dynamischen Tarif vor der Brust. Können wir hier nicht eine Lösung entwickeln? Wir haben die dann gemeinsam mit ihm, ich kann das an der Stelle auch sagen, das ist die Westfalenwind, mit der wir das umgesetzt haben, oder Westfalenwindstrom. Und mit denen gemeinsam haben wir diesen dynamischen Tarif dann aber vom Grund auf auch als ja, White Label Plattform entwickelt. Und das ist das, was wir gerade vor dem Hintergrund der gesetzlichen Verpflichtung ganz stark vermarkten. Und das sehen wir eben als den ersten Schritt in Richtung Nutzung der Flexibilitäten.
Sehr gut. Ja, auch da bin ich ja ein Fan davon. Ich habe es ja im Vorgespräch dir schon verraten. Ich glaube, die Zuhörer wissen es auch schon. Ich bin ja im Augenblick Tibber-Kunde. Gar nicht, weil ich Tibber toll finde, sondern weil die einfach mir die Börsenpreise nach Hause bringen. Und das ist für mich natürlich denkbar einfach. Ich lade das Elektroauto genauso, wie du es beschreibst. Ich habe ehrlicherweise noch so einen sehr aufwendigen Workaround mit so einer kleinen App, wo so ein Raspberry Pi im Hintergrund läuft und all so ein Gedöns. Das ist auch wieder etwas, was ich gar nicht machen möchte, aber notwendigerweise mit dabei war. Wie verstehst du einen oder ihr einen dynamischen Stromtarif? Sind das wirklich viertelstündlich oder stündlich variierende Tarife oder ist das im Extremfall wieder HTNT, wie das früher mal war, was ja gesetzesfast-konform wäre?
Sowohl als auch, ich sag mal, das, was der Kunde haben möchte. Ich kann vielleicht mal kurz berichten, was wir an der Stelle gemacht haben. Also letztendlich unsere Lösung. Zum einen, der große Punkt, der gerade nachgefragt wird, ist die Integration in die Abrechnung, und die Darstellung, wie bringe ich das dem Endkunden transparent rüber. Wir haben da eine White Label App und wir haben eine Integration in die Abrechnungssysteme. Also wir sind nicht selber Abrechner, sondern wir integrieren uns in SAP, in Schleupen, Avato, Power Cloud, also die ganzen Abrechner, die man da kennt. Das heißt, wir helfen den Stadtwerken, den dynamischen Tarif umzusetzen. Und wie der dynamische Tarif dann aussieht, das erarbeiten wir speziell mit den Stadtwerken, mit unseren Kunden gemeinsam und passen das dann auch an die Anforderungen an. Wir haben nämlich in unserer White Label Plattform, wir nennen das die Tarif Engine, und diese Tarif Engine ermöglicht es eben, beliebige, ja, Preiskurven zu entwickeln. Und die Westfalenwind Strom, die hat das zum Beispiel genutzt. Die hat nämlich zu uns gesagt, hey, Energiedoc, wir brauchen einen Tarif, der zum einen die EPEX-Preise abbildet, dann brauchen wir einen Tarif, der die regionale Energieerzeugung abbildet, weil unsere Kunden leben in Sichtweite der Windkraftanlagen. Und der dritte Punkt ist, wir brauchen einen Tarif, den jeder versteht. Und zwar
Oha.
jeder versteht, der nicht zwangsläufig Day-Ahead-Auktion und Intraday-Markt kennt. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben uns überlegt, hey, wie kann denn so ein Tarif ausschauen? Und letztendlich sind wir dazu zu der Lösung gekommen. Wir haben einen, ja, du hast es genannt, den HTNT-Tarif. Wir haben wie eine Art HTNT-Tarif entwickelt, also ein Zwei-Stufen-Tarif. Nur die NT-Zeiten, wir nennen die Smart-Zeiten, die werden gesetzt anhand der regionalen Energieerzeugung und anhand der Börsenstrompreise. Also wenn Börsenstrompreis niedrig, viel regionale Energieerzeugung, dann kommt so ein, ja, Niedrigpreisfenster. Genau, und das wird dem Kunden dann zur Verfügung gestellt. Das hat den Vorteil, das versteht auch Oma Erna, ja. Die kennt noch den guten alten HTNT-Tarif, heißt, wenn tiefe Preise, dann Waschmaschine ein. Genau. Und mit diesem, ja, mit diesem Wissen über die Energiewirtschaft des HTNT-Tarifs hoffen wir oder hofft auch die Westfalenwindstrom an der Stelle ihre Kunden da überzeugen zu können und ihnen da auch ein ordentliches Angebot machen zu können, weil dafür muss man wirklich kein Verständnis vom Energiemarkt haben, sondern
Ja.
ja,
Das heißt,
nur aus dem
man,
Fenster gucken im Prinzip. Ja.
richtig, ja, verstehe ich, ich finde auch diesen Aspekt gut, dass wenn man halt sieht, okay, die Sonne scheint, der Wind weht, jetzt ist es billig, das versteht meine Frau auch immer sofort. Also ich glaube zwar, dass die Waschmaschine wahrscheinlich, keine Ahnung, 5% oder was von unserem Stromverbrauch nur ausmachen und völlig zu ignorieren wäre, aber das heißt, der NT-Tarif ist dynamisch. Das ist nicht so, dass es das immer von 6 bis 18 Uhr ist, sondern der ist,
Exakt.
wenn. Okay, aber wie teilt ihr das dem Kunden mit, dass er das sieht? Hat er da irgendwie eine
Eine App.
Visualisierung oder eine App?
Genau, er hat eine App über uns, er kriegt eine App von uns, eine White Label App bereitgestellt. Da hat er die Preiskurven, seine Verbräuche drin angezeigt. Die Abrechnung bekommt er, also zu welcher Zeit hat er was bezahlt und welche Energiemengen bezogen. Genau, das findet alles über die App statt. Und die ganze, und dann haben wir natürlich noch eine, ja, Verbindung, sage ich jetzt mal, zum Abrechnungssystem und sind dann eben in das Standard in das Standard, genau, in das Standardabrechnungstool der Westfalen-Windstrom integriert.
Das heißt, es kann aber auch Tage geben, wo es nur NT gibt oder nur HT gibt, weil es windig ist und oder sagt ihr, nee, es muss jeden Tag, keine Ahnung, mindestens 4 Stunden das eine und mindestens 4 Stunden das andere geben und dazwischen atmet das.
Genau. Das ist dann immer in der Preis, also das hängt dann immer davon ab, was möchte der Energieversorger seinem Endkunden verkaufen. Die Westfalen-Windstrom an der Stelle, die möchte ihren Kunden garantieren, ich glaube, dass es 3 oder 4 NT-Stunden am
Okay.
Tag gibt, jeden Tag. Genau, und dass die eben festgelegt werden.
Ah, okay.
Aber wie gesagt, die Tarif-Engine an der Stelle, das ist jetzt dieses eine Produkt, was wir gemeinsam mit der Westfalen-Wind ja, entwickelt haben. Diese Tarif-Engine ermöglicht wirklich eine große Vielzahl an ja, verschiedenen Produkten umzusetzen, ob es jetzt ein Cap oder ein Floor ist oder ob man PPAs mit integrieren möchte. Da haben wir einen großen Spielraum an der Stelle und passen dann einfach immer nur noch diese Tarifkurve an und können da dann individuell auf ja, Kundenwünsche eingehen, und zwar Stadtwerke-Kunden, und die können wiederum ja, dann gucken, hey, wo geht's denn mit dem dynamischen Tarif hin? Ist es der volldynamische, der 2025 oder 2026 nachgefragt wird, oder ist es doch irgendwo eine Preisobergrenze, die man einziehen möchte, sonst kriegt man einfach keine Kunden auf den Tarif.
Okay.
Das kann
Volldynamisch heißt 24 oder 69 Preise pro Tag, oder?
Genau.
Okay.
Es 96.
Ja, na gut. Variieren Sie in der Stunde tatsächlich? Weil der Börsenpreis ist ja erstmal gleich, dann wird ja nur über den Intraday oder irgendwelche
Genau.
Engpässe dann variieren, oder?
Genau. Ich habe die Day-Ahead-Auktion, die findet ja um 12 Uhr statt. Da wird Stunden, da kommen die Stundenpreise zustande, die jetzt bei Tibber durchgereicht werden. Und dann um 15 Uhr habe ich nochmal die Intraday-Auktion. Da werden dann die Viertelstunden gekauft und verkauft. Dann habe ich im Endeffekt den gleichen Prozess nochmal und habe danach eben eine Preiskurve, die 15 Minuten genau ist. Und dann nach dieser ja, Intraday-Auktion kommt noch der kontinuierliche Intraday-Markt und das funktioniert auf Angebot und Nachfrage. Genau, und da sind dann nochmal andere Preise an der Stelle. Also da kann man sich dann untertägig nochmal anpassen, wenn jetzt ja, Wolken oder Hochs oder Tiefs durch den Windpark ziehen oder Wolken über die PV-Anlage.
Genau, Wolken, die nicht eingeplant waren, weil ansonsten waren sie ja
Genau.
schon drin, aber die ungeplante Wolke ist immer das, was alles durcheinander bringt dann.
Exakt. Und wo
Ja.
man dann zu manchmal auch relativ hohen Preisen nachjustieren muss, sage ich
Ja.
jetzt mal, über den Markt. Genau.
Ja, Jakob, du hast eben eine spannende Sache gesagt und das geht auch wieder in Richtung diesem kontinuierlichen Intraday-Handel. Du hast gesagt, es müssen ja die Endkunden verstehen und Oma Erna muss das mit HTNT irgendwie checken. Da wäre meine Frage, wie wichtig schätzt du das in Zukunft ein? Weil ich glaube, wir werden ja irgendwann zu diesen 96 Preisen kommen müssen, aber du hast eben gesagt, dann gibt es vielleicht gar keine Menschen mehr, die das verstehen. Und ich würde mal die These in den Raum stellen, der Mensch muss es gar nicht mehr verstehen. Der muss eigentlich nur sein Auto einstöpseln oder seine Batterie mit dem Netz verbunden haben und mehr oder
Genau.
weniger es automatisch ablaufen lassen. Oder sagst du, nee, es muss noch irgendwo so Minimalverständnis da sein, damit sie überhaupt erstmal unterschreiben, so etwas zuzulassen?
Genau. Also wovon ich persönlich ausgehe, ist, dass man da so eine Art Prozess dahinter hat, ne? Also wenn man jetzt einem Kunden kommt und sagt, hey, du wirst im kontinuierlichen Intraday-Markt optimiert, dann googelt er das und dann, ja, dann Fragezeichen, Fragezeichen. Wie funktioniert denn das? Wie kommt denn überhaupt mein Energiepreis zustande? Ich glaube, dass man das da stückweise abholen muss und auch, ich sage jetzt mal, dieses Einstecken und das Auto wird vom Energieversorger gesteuert. Da muss man sich auch stückchenweise hintasten. Da muss Vertrauen geschaffen werden, weil wenn man jetzt das sagt, ich werde also das Auto wird vollautomatisiert von meinem Energieversorger gesteuert, dann sagen natürlich der ein oder anderen Kunden, mein Energieversorger bringt mir nicht einmal einen Smart Meter in meinen Keller. Wie soll denn der mal ein E-Auto steuern, ohne zu wissen, dass das eine der Messstellenbetreiber ist, der beim Netzbetreiber angehängt ist und das andere der Energieversorger ist, wurde alles in einen Topf geworfen. Da gibt es, glaube ich, so einen Prozess, der, glaube ich, den ich finde, der noch nicht so ganz absehbar ist und wo man sich immer ja auf Sicht anpassen muss an das, wo die Kunden tatsächlich einfach mitgehen gerade.
Okay, spannend. Was sind da in deinen Augen die nächsten Schritte, die uns in den nächsten 1, 2, 3 Jahren erreichen werden? Oder wo du sagen würdest, okay, das wäre nicht schön, wenn das jetzt zeitnah kommen würde?
Also ganz klar Smart Meter Rollout. Das Interesse an so dynamischen Tarifen, und da ist es mir persönlich gerade egal, ob das jetzt ein Zwei-Stufen-Tarif ist, der voll dynamische, was wir brauchen, um das Thema kleinteilige Flexibilität, und das Potenzial ist einfach riesengroß, in die Prozesse zu integrieren, ist die Viertelstunden genaue Abrechnung genau dieser Kunden. Und das ist das, was wir als nächstes brauchen, angehen müssen an der Stelle, um die Energiewende dahingehend auch weiter, ja, weiterzubringen, weil wir brauchen diese kurzfristigen Ausgleich einfach, um die Volatilität der erneuerbaren Energien, ja, auszugleichen.
Ja, das glaube ich. Sehr gut. Die letzte Frage habe ich dir vorhin schon verraten. Wenn du jetzt nochmal in meine Rolle schlüpfen würdest, Jakob, welche Frage hättest du gern noch gehört? Also was wolltest du noch gern loswerden, was ich jetzt vergessen habe, dich zu fragen?
Das ist eine gute Frage. Ich wusste, wie gesagt, schon, dass er kommt. Aber ich finde, du hast da eigentlich rund um die Themen rund um Flexibilität ganz gut erfragt und an den richtigen Stellen rein gebohrt, sage ich jetzt mal.
Sehr gut. Jakob, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Hat mir richtig Spaß gebracht und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dass ihr möglichst viele Kunden gewinnt, weil ich finde dieses Thema so wahnsinnig wichtig und da kann es gar nicht genug Akteure in meinen Augen geben. Viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank dir, Klaus.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.